Und was mich motiviert hatte, war, dass wir tatsächlich über die Bewegung gegen die Studiengebühren, dass wir das so viel mobilisieren konnten, gemeinsam mit Bündnispartnern, also Gewerkschaften, Schülerinnen und Schüler, wir es geschafft haben, eine Stimmung zu erzeugen, die dazu geführt hat, dass die Studiengebühren wieder abgeschafft wurden. Und da habe ich gemerkt, du kannst was erreichen.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 57. Mein Name ist Joscha. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, unseren Oberbürgermeister Mike Josef.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Joshua.
Ich grüße dich. Wie geht's dir?
Du, mir geht's gut. Bin jetzt hier. Das Wetter ist heute gut. Es ist viel zu tun. Aber es macht Spaß, macht Freude und die ersten Monate haben wir jetzt hinter uns. Es ist weiterhin angenehm. Die Leute begegnen einen sehr freundlich und es macht mir Spaß, es macht dem Team Freude und heute bin ich bei dir.
Sehr, sehr schön. Wir sprechen mit Schlüsselfiguren, die die Frankfurter Kultur- und Medienlandschaft prägen, hier in diesem Format. Wir werden ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, ein bisschen was über deinen Antrieb herauskitzeln und so, wo dein Einflussbereich liegt. Aber es gibt zwei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle.
Ja.
Die eine, da bist du auf jeden Fall eine Antwort zu haben. Die andere ist vielleicht ein bisschen fachfremd. Und ich würde sagen, wir springen direkt ins kalte Wasser und fangen mit der fachfremden Frage an. Der Podcast ist ursprünglich mit der Idee entstanden, der Hip-Hop-Kultur in Frankfurt eine Plattform zu bieten. Und daher auch die erste Frage. Was verstehst du unter dem Begriff Hip-Hop, beziehungsweise was verbindest du selbst mit Hip-Hop-Kultur? Hast du vielleicht Berührungspunkte gehabt oder hast du welche?
Ich verbinde meine Jugendzeit mit Hip-Hop. Ich bin aufgewachsen, ich weiß noch, Anfang der 90er, mein erstes Lied, deutschsprachiges Lied, war Fanta 4 Dida. Bin ja in Ulm aufgewachsen und gerade, sage ich mal so, aus Stuttgart ist ja vieles entstanden, was auch den deutschsprachigen Hip-Hop dann auch geprägt hat. Fanta 4, massive Töne, Freundeskreis, Afrop und so weiter und so
hast
fort.
Hast du deine Hausaufgaben gemacht oder hast du wirklich aktiv gehört? So?
Nein, ich hab's wirklich gehört. Ich, meine besten Kumpels, wir haben es gehört, auch 3P Hartreim-Projekt. Das war dann eher Moses, 3P und so weiter und so fort, Schwester S. Das war ja wirklich so die Zeit der 90er, mit denen wir aufgewachsen sind. Und ich höre das bis heute noch, muss ich gestehen, privat. Und geprägt natürlich durch den englischsprachigen Hip-Hop in den 90ern, das war ja damals, ob es Snoop Dogg war, Pharrell Williams dann, das sind ja bis heute große Namen, die sich über Jahrzehnte gehalten haben und ich höre das bis heute gern. Ich höre eigentlich so ziemlich jede Musik, weil ich finde, es gibt kaum etwas, was so stark verbindet wie die Musik. Ich kann irgendwie auch so nach Laune höre ich, je nachdem, wie ich gerade drauf bin, unterschiedlichste Musikrichtungen. Aber Hip-Hop, deutschsprachiger Hip-Hop, hat meine Jugend eigentlich geprägt und ich höre es bis heute noch.
Hast du in deinem Arbeitsalltag Berührungspunkte mit der Hip-Hop-Kultur?
Naja, was ich cool finde, so als Jugendlicher, du hast ja so Moses auch mit den ganzen Leuten, die er rausgebracht hat, ob es jetzt Sabrina Settler war, Illmatic beispielsweise, oder auch Glashaus, tolle Musik von Glashaus, das kam ja alles letztendlich über 3P, über Moses. Und hier in Frankfurt, das macht, finde ich, auch die Arbeit so toll und so schön, durfte ich dann Moses kennenlernen und ihn einfach auch nochmal erleben, wie er tickt, auch so ein bisschen erfahren, wie das alles vonstatten gegangen ist. Und deswegen ist es schon auch toll, so zu sehen, diejenigen, die du in der Jugend erlebt und gehört hast, jetzt tatsächlich auch aus erster Hand zu erfahren, wie das sich alles eigentlich entwickelt hat. Und deswegen finde ich gerade so 3P Hartreim-Projekt jetzt in Frankfurt zu sein, bist du ja ein Stück weit näher dran, als es vorher der Fall war, als ich in Ulm war. Und deswegen erlebe ich ein Stück weit das, was ich vorher gehört habe, etwas konkreter. Und das macht mir Freude, das macht mir Spaß. Und du lernst vor allem auch die Menschen letztendlich auch hinter der Musik kennen. Und es ist eine große Freude und eine Ehre. Und das erlebt man ja nicht alle Tage.
Ja, der gute Mann, der war auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Und es ist auf jeden Fall schön zu hören und auch schön zu sehen, was er quasi mit beiträgt irgendwie zum kulturellen Leben in Frankfurt. Genau. Der ist immer irgendwie gerne für ein Gespräch zu haben, hat sein Schaffen nicht irgendwie in eine andere Stadt verlegt. Und das ist sehr, sehr schön, solche Leute in der Stadt
cool zu
haben.
Das ist wirklich so ein Botschafter, ein Frankfurter Botschafter, der weit über Frankfurt hinaus auch bekannt ist und der vor allem auch identifiziert wird mit der Frankfurter Musik, mit Hip-Hop. Und Frankfurt war schon immer eine Musikstadt. Von Frankfurt aus sind viele große Sachen entstanden, ob es im Techno-Bereich war oder eben jetzt auch im Bereich Hip-Hop, wo es ja nicht nur 3P Hartreim war, die ja selbst Musik produziert und gemacht haben, sondern nochmal die ganzen Künstlerinnen und Künstler, die daraus entstanden sind, auch den jungen Leuten eine Möglichkeit zu geben, eine Chance zu geben, an sie zu glauben. Das ist ja das Großartige, dass es quasi auch so ein Stück weit die Weitergabe des Staffelstabs ist, bis heute noch von jungen Künstlerinnen und Künstlern, die eben im Bereich Hip-Hop gefeatured und unterstützt werden. Und Frankfurt steht letztendlich auch für eine Hip-Hop-Kultur. Und die macht Moses, nicht nur Moses, aber auch vor allem Moses, auch immer wieder stark und machen sich stark dafür und setzen sich dafür ein. Und das macht unsere Stadt gut. Das ist etwas, was für unsere Stadt steht. Und es ist für mich eben ein Privileg, das Ganze nochmal konkreter erleben zu dürfen.
Das ist schön, dass du das auch als irgendwie Kultur wahrnimmst, weil man durchaus auch mit solchen Vorurteilen konfrontiert wird, dass das halt nur irgendwie Proletenmusik ist und dass das nur Bling Bling und Bitches und sowas ist. Und du sprichst da teilweise, oder ich habe das Gefühl, aus einem tieferen Kulturverständnis. Das ist schön, das irgendwie zu hören.
Ja, wenn du überlegst, wie der ganze Hip-Hop-Bereich entstanden ist, letztendlich auch ganz in den früheren Jahren, die Entwicklung aus den USA mit Breakdance, Run DMC und Hip-Hop und so weiter und so fort, das war immer eine Jugendkultur. Also das war ja wirklich eine Jugendkultur, die ein Stück weit auch gerade Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen auch Perspektive gegeben hat und die vor allem auch verbunden hat, die ein Stück weit auch Brücken gebaut hat zwischen Jugendlichen aus unterschiedlichsten Kulturen. Gerade in einer Stadt, wo Menschen aus über 180 Nationen ja sehr gut und sehr friedlich zusammenleben, ist letztendlich die Musik im Grundsätzlichen, aber auch Hip-Hop im Speziellen ja etwas, was Jugendliche verbindet. Und deswegen ist es ein großer Teil der Jugendkultur im Übrigen schon immer auch gewesen. Von daher sehe ich das in der Tat auch als Kultur, als etwas, worauf wir auch stolz sein können. Weil wie gesagt, 3P Hartreim-Projekt, aber auch D-Flame und andere, die ja letztendlich von Frankfurt ausgegangen sind, heute Jace beispielsweise, sind ja letztendlich auch Menschen, die für Frankfurt stehen und die mit Frankfurt in Verbindung gebracht werden. Das finde ich erstmal ganz gut.
Ich habe teilweise das Gefühl, dass ich so Parallelen sehe zwischen Politikern und Rappern, weil die ein Stück weit so die Stadt repräsentieren. Im Hip-Hop mit den Rappern vielleicht, Rapperinnen, vielleicht mehr aus einer persönlichen Perspektive und bei den Politikern mehr so die Partei- und die Stadtperspektive jetzt in deinem Fall. Aber nichtsdestotrotz sind es Leute, die mit ihrem Gesicht für etwas stehen und auch für die Stadt sprechen.
Ja, sie stehen für einen Teil Frankfurter Geschichte, das ist so. Mhm. Also der Hip-Hop, ich meine, wenn du dir anschaust, wie gesagt, ob es jetzt Sven Feth ist, ob es Snap ist, ob es Moses ist. Das ist ja alles Teil der Frankfurter Musikgeschichte, Teil der Frankfurter Kulturgeschichte. Und sie stehen letztendlich auch für einen Teil dieser Geschichte als Frankfurter, als Frankfurterinnen. Und deswegen sind sie, wie du sagst, sind sie ein Stück weit auch Botschafter unserer Stadt und stehen, glaube ich, für einen Teil der Bevölkerung, der jungen Bevölkerung, nochmal viel stärker als Identifikationsfiguren, als es beispielsweise Politikerinnen und Politiker sind. Ich merke es bei mir selbst, wenn ich war im Wahlkampf, weiß ich, mit Azad in der Nordweststadt unterwegs. Der hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, junge Leute anzusprechen. Mhm. Der wird ganz anders wahrgenommen, als ich die jemals ansprechen könnte. Und das ist wichtig, weil man das auch positiv nutzen kann. Das quasi zum Guten wenden kann, wenn er mit guten, positiven Botschaften auf die jungen Leute eingeht, ihnen ein Stück weit Optimismus mitgibt, Hoffnung mitgibt, Perspektiven mitgibt, auch aufgrund seiner eigenen Lebensgeschichte als Beispiel. Deswegen sprichst du einen Punkt an, der unheimlich wichtig ist, wenn man das Ganze positiv nutzt und das kann man positiv nutzen.
Du hast den Punkt Brückenbauen angesprochen, dass die Hip-Hop-Kultur dazu beitragen kann und ich meine gehört zu haben, dass es auch Teil deiner Mission ist jetzt als Oberbürgermeister. Bevor wir ein bisschen auf deine Rolle als Oberbürgermeister und den Wahlkampf an sich und wie es dir mittlerweile geht, jetzt auch einiges an Zeit vergangen, eingehen. Die zweite Frage, die ich jedem meiner Gästinnen stelle, was hast du für einen Bezug zu Frankfurt?
Ja, Frankfurt ist heute meine Heimat. Ich meine, meine Kinder sind hier zur Welt gekommen. Ich habe hier studiert, ich habe meine Frau hier kennengelernt. Ich bin jetzt im Oktober Das finde ich eigentlich ganz schön. So schließt sich der Kreis genau 20 Jahre lang in Frankfurt. Also ich bin genau im Oktober vor 20 Jahren zum ersten Semester meines Studiums nach Frankfurt gekommen und habe quasi ein neues Kapitel aufgeschlagen und stehe heute vor dir als Oberbürgermeister dieser Stadt, was für mich persönlich eine wunderbare Geschichte ist. Und ich glaube, diese Geschichte habe ich auch nur in Frankfurt schreiben können. Die Süddeutsche Zeitung hat nach meiner Wahl geschrieben, in der Tat, dass so eine Lebensgeschichte, so eine Geschichte, wie ich sie hier erleben darf in Frankfurt, auch nur in unserer Stadt geschrieben werden kann. Eine Stadt mit Menschen aus über 180 Nationen, so vielfältig und divers, wo du das Gefühl hatte ich von Anfang an, direkt Teil dieser Stadt bist, im Fluss dieser Stadt relativ schnell dabei bist. Eine Stadtgesellschaft, die nicht quasi isoliert lebt, sondern sehr schnell auch die Leute aufnimmt. Frankfurt ist heute für mich Heimat. Ich habe in Frankfurt all das, was ich erreichen durfte, habe ich in dieser Stadt erreichen und durch diese Stadt erreichen können und dürfen. Und für mich ist es eine ganz, ganz besondere Geschichte, die ich hier in Frankfurt selbst schreiben durfte, aber die mir Frankfurt auch ermöglicht hat. Und ich kann mir heute nicht mehr vorstellen, woanders zu leben als in Frankfurt. Wenn ich mit der Familie unterwegs bin und wir kommen wieder zurück, dann ist es so, du siehst diese Skyline, du fährst, wenn du im Auto kommst, über diese Brücke und siehst von dort aus die Skyline, du siehst den Main und weißt, okay, du bist zu Hause. Das ist ein gutes Gefühl. Und das ist für mich heute Frankfurt. Heimat, Familie, aber auch all das, was ich erreichen durfte. Sehr, sehr, das habe ich dieser Stadt zu verdanken.
Ich habe ein halbes Jahr in den Niederlanden gewohnt. Ich war der Stadt so ein bisschen überdrüssig. Ich habe das Gefühl, ich habe sie durchgespielt. Ich habe mich satt gesehen. Aber das halbe Jahr Abstand hat mich dann quasi wieder gelehrt, was ich an der Stadt so mag. Also seitdem ich wieder dann zurückgekommen bin, war das eine bewusste Entscheidung dafür, hier in der Stadt zu leben, weil ich hätte auch woanders hinziehen können. Ja. Und ja, bin ich voll bei dir. Heimat ist genau das, was es ist, trifft den Nagel auf den Kopf. Aber du hast auch schon angesprochen, du bist nicht hier aufgewachsen, auch nicht geboren. Du hast in Syrien geboren, genau. Bist dann mit 4 nach Deutschland, hast so deine Jugend und Schulzeit in Ulm verbracht. Ja. Kannst du uns Ulm mit Frankfurt gegenüberstellen, inwieweit die sich ähneln und inwieweit die sich gleichen?
Ich glaube, dass Ulm und Frankfurt zum einen Grund verschieden sind. Ich weiß noch, ich bin in Ulm aufgewachsen. Für uns war es immer so, wenn wir Frankfurt gesehen haben oder über Frankfurt geredet haben oder das erste Mal in Frankfurt dann auch waren, war Frankfurt für uns immer so die Großstadt, die Metropole. Obwohl beispielsweise München viel mehr Einwohnerinnen und Einwohner hat als Frankfurt oder Hamburg auch. Aber für uns war das einfach die Großstadt wegen der Skyline. Mhm. Das war einfach, das war so die amerikanischste Stadt mit der Skyline. Du hast immer direkt an New York gedacht. Mhm. Und deswegen war für uns Frankfurt immer die Großstadt überhaupt. Ulm hat, sag ich mal, knapp 130.000, 140.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Ist natürlich überschaubarer als Frankfurt es ist. Frankfurt hat einen Bundesligisten, unsere Eintracht. Der SSV Ulm, wo ich gekickt habe in meiner Jugend, war mal in der Bundesliga, kickt mittlerweile in der dritten Liga. Was, glaube ich, Frankfurt und Ulm verbindet, ist, dass eine kleine Brücke zwei Städte miteinander verbindet. Hier Frankfurt und Offenbach. Mhm. Und in Ulm ist es Ulm und Neu-Ulm. Mhm. Und deswegen glaube ich, wenn man eine Verbindung herstellen möchte, ist es die eine Brücke zu einer Nachbarstadt, die wir natürlich sehr gerne haben, hier in Frankfurt. Und in Ulm ist es eben in Neu-Ulm, da nochmal mit der Besonderheit, dass du in Ulm in Baden-Württemberg bist und in Neu-Ulm schon in Bayern. Mhm. Aber ansonsten ist es natürlich, ich sag mal, die Weltstadt, das Weltmännische, dieses Vielfältige. Das ist auch, wenn ich heute noch Besuch aus Ulm habe, ich habe noch viele gute Freunde, die in Ulm leben, die sagen auch so, diese Vielfalt, das Zusammenkommen von unterschiedlichsten Menschen, die einfach cool drauf sind, gut drauf sind und einfach auf ein gutes Zusammenleben aus sind. Mhm. Und es zeigt sich dann auch in unterschiedlichen Cafés, Gastros und so weiter und so fort. Diese Vielfalt ist schon was Besonderes in unserer Stadt. Und ich meine, Frankfurt ist letztendlich auch das Tor zur Welt. Wir haben einen Hauptbahnhof ganz zentral gelegen. Wir haben den Flughafen als Tor zur Welt. Das macht ja unsere Stadt auch so international. Wenn ich manchmal Gäste habe, gerade aus Südostasien, die kommen dann hierher und sagen, wenn sie übers Rhein-Main-Gebiet fliegen, wie toll Frankfurt insgesamt sind, weil sie immer so die Millionenstadt im Kopf haben. Teilweise kennen sie in Deutschland nur Frankfurt. Mhm. Dann musst du denen erstmal erklären, das ist das gesamte Rhein-Main-Gebiet und Frankfurt ist ein Teil davon. Mhm. Aber Frankfurt ist einfach weltmännisch, international, vielfältig. Es ist ein Wirtschaftszentrum, ein Finanzzentrum. Und das ist, glaube ich, schon bundesweit was Einmaliges.
Voll.
Diese Mischung, diese ganz besondere Mischung.
Hättest du dir jemals geträumt, als du zum Studium hier nach Frankfurt gekommen bist? Ich glaube, du hast zuerst Soziologie.
Ich habe soziale Arbeit 2 Semester an der FH studiert,
genau,
und dann Politik und Jura.
Genau. Quasi, wo du zum Studium hierher gekommen bist, war das irgendwie in irgendeiner Art und Weise auf deinem Schirm oder eins deiner Ziele, mal Oberbürgermeister zu werden?
Nein.
Nein?
Überhaupt nicht. Ja. Ich weiß noch, weil ich jetzt neulich bei Postmann war, als ich an der Uni war im ersten Semester, hat uns Petra Roth begrüßt und hat quasi die Semestereröffnung gemacht und hat den letzten Satz dann gesagt, also denken Sie dran, das Beste, was ein Apfel werden kann, ist unser Apfelwein. Postmanns Apfelwein, probieren Sie es und so weiter und so fort. Und jetzt war ich bei Postmann und habe gedacht, Wahnsinn, weißt, 20 Jahre später stehe ich da als Oberbürgermeister und musste zurückdenken, wie Petra Roth damals noch mich, quasi uns als Studenten begrüßt hat, mhm, zu Semesterbeginn. Aber das war, da habe ich nur die Oberbürgermeisterin gesehen und gedacht, boah, krass, ist die Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt. Das war nicht annähernd mein Gedanke, Oberbürgermeister zu werden, geschweige denn, muss ich sagen, überhaupt in die Politik zu gehen.
Mhm. Wie bist du dann trotzdem dort gelandet?
Naja, es war... Ich habe da ja in Politik und Jura studiert und im ersten Semester hat ein Professor gesagt, Einführungskurs versuchen Sie sich auch zu betätigen neben dem Studium, sammeln Sie Erfahrungen, und ich war immer schon politisch interessiert und habe dann gesagt, gut, dann engagiere ich mich, versuch's mal mit einer Partei. Mhm. Und ich sag mal, auch aufgrund meines Bildungswerdegangs war es schon so, dass ich dann bestimmte Parteien im Kopf hatte. Gleichwohl ist an der Stelle auch zugeben muss, ich habe mal bei der Bundestagswahl auch was ganz anderes gewählt, weil als wir nach Deutschland gekommen sind, die ersten Jahre auch in Ulm, muss ich sagen, haben uns ganz viele Menschen auch unterstützt, die beispielsweise CDU-Mitglieder waren, mhm, und waren für uns eine Riesenstütze. Und deswegen sage ich auch immer, es gibt in allen Parteien solche und solche. Mhm. Aber am Endeffekt war es wirklich so, dass dann Kommilitone gesagt hat, komm doch mal mit zur Juso-Hochschulgruppe. Und ich gesagt habe, mache ich. Dann war ich bei der Juso-Hochschulgruppe, bin dann über die Hochschulpolitik quasi in die Politik gekommen, war dann im AStA-Vorstand und habe mich vor allem dann 2005, 2006 gegen die Einführung der Studiengebühren stark gemacht. Und das waren so die ersten, Versuche in der Politik Fuß zu fassen. Mhm. Und was mich motiviert hatte, war, dass wir tatsächlich über die Bewegung gegen die Studiengebühren, dass wir das so viel mobilisieren konnten, gemeinsam mit Bündnispartnern, also Gewerkschaften, Schülerinnen, Schüler, wir es geschafft haben, eine Stimmung zu erzeugen, die dazu geführt hat, dass die Studiengebühren wieder abgeschafft wurden. Mhm. Und da habe ich gemerkt, du kannst was erreichen. Du kannst wirklich, wenn du in einer Gemeinschaft, wenn du die richtigen Leute um dich hast, du kannst wirklich was bewegen. Und ich habe unheimlich viel Zuschriften damals gehabt, auch von beispielsweise Großeltern, Eltern, die gesagt haben, wir bedanken Ihnen, wir danken euch, weil hätte es zu unserer Zeit Studiengebühren gegeben, hätten wir wahrscheinlich niemals studieren können, wären unseren Weg nicht gegangen. Mhm. Und das hat mir zum einen Motivation gegeben, aber vor allem auch nochmal vor Augen gehalten, dass du wirklich ein Ziel auch erreichen kannst in der Politik und das Engagement was bringt. Und dann war ich bei den Jusos, bin dann SPD-Vorsitzender geworden, Stadtverordneter, Stadtrat und Oberbürgermeister. Aber das mache ich bis heute. Du kannst sowas nicht planen. Du, mhm, kannst nicht. Ich, als Jugendlicher habe ich leidenschaftlich Fußball gespielt, wollte Profifußballer werden. Und sowas kannst du nicht planen. Es müssen ganz viele Sachen zusammenkommen. Und deswegen bin ich immer nur Schritt für Schritt gegangen. Habe immer versucht, mhm, die nächste Tür zu öffnen. So wie ich es eigentlich im Leben immer gemacht habe. Ich habe ja auch erst auf der Hauptschule, habe dann meine mittlere Reife gemacht, mein Fachabitur. Und habe immer versucht, Schritt für Schritt zu gehen. Mhm. Immer die Hoffnung, dass die nächste Tür aufgeht und ich quasi den weiteren Schritt machen kann. Und heute stehe ich vor dir als Oberbürgermeister.
Sehr, sehr cool. Auch schön zu hören, dass du quasi da sehr früh auch ein Erfolgserlebnis irgendwie einfahren konntest. Weil ich habe teilweise das Gefühl, wenn ich mich mit dem politischen Kosmos beschäftige, dass ich nicht wirklich Möglichkeiten habe, dort wirklich einzuwirken. So, ich gehe wählen und mach sowas, aber dann ist da dieser große Apparat und ich gucke mir den an und bin so ein bisschen erschrocken. Und ich glaube, das ist dann sehr, sehr gut, wenn man früh ein Schlüsselerlebnis hat, wo man merkt, okay, da bewegt sich was. Jetzt sind es natürlich ganz andere Herausforderungen als Oberbürgermeister. Irgendwann gab es ja zu dem Punkt, wo du quasi in den Wahlkampf gegangen bist. Irgendwann stand fest, okay, der Mike, der tritt an. Weißt du noch, wie das dazu gekommen ist, dass du quasi der Kandidat geworden bist?
Na, es war klar nach der Abwahl meines Vorgängers, dass wir relativ flott entscheiden müssen, wer tritt denn jetzt eigentlich an? Und ich war zum damaligen Zeitpunkt Parteivorsitzender, Stadtrat und natürlich war bei vielen auch der erste Gedanke, der Mike Josef tritt an. Ich kann mich noch erinnern, nach dem Abend der Abwahl, ich bin dann alleine durch die Stadt gelaufen. Man macht sich natürlich viele Gedanken, habe so ein Stück weit auch die letzten Jahre, ein Jahrzehnte Revue passieren lassen, wie ich in Frankfurt angekommen bin, wie das Ganze alles gelaufen ist und mir gedacht, jetzt stehst du davor und stehst vor der Entscheidung, trittst du an. Und was mir geholfen hat, waren vor allem die Gespräche mit meiner Frau und vor allem mit meinen Freunden. Also die Menschen, die mich schon seit Jahrzehnten kennen, die mich schon kannten, als ich eben noch nicht politisch aktiv war. Als ich noch zur Schule gegangen bin, die mich einfach auch sehr persönlich kennen, wissen, wie ich ticke, wie ich charakterlich drauf bin. Und mit denen habe ich dann lange geredet und als da die Rückmeldung war, hör mal zu, versuch's. Du hast bisher eigentlich im Großen und Ganzen ganz vernünftige Arbeit geleistet und wir stehen auch hinter dir, habe ich dann für mich entschieden, dass ich es machen möchte. Und natürlich habe ich davor schon mit den Gedanken gespielt, weil ich finde, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, ich meine zum einen in so einer tollen, großartigen Stadt, die so viele Möglichkeiten und Potenziale hat, dann auch Oberbürgermeister die Stadt zu werden, das hast du, diese Möglichkeit hast du einmal im Leben. Und dann entscheidet sich's, nimmst du die Chance wahr oder nicht? Und ich wollte es versuchen, ich wollte es probieren. Ich habe mein Leben lang immer schon gesagt, wenn die Chance da ist und die Tür sich öffnet, liegt es auch an dir, dann quasi durch die Tür zu gehen. Da wird dir niemand helfen, da wird dir niemand quasi Stütze geben, sondern am Ende ist es ganz deine persönliche Entscheidung mit allem, was dazugehört.
Sehr, sehr cool. Tatsächlich ist es auch der erste Wahlkampf, den ich so richtig persönlich miterlebt habe und auch mitgefiebert habe. Unter anderem, weil ich auch das Gefühl hatte, dass der nahbarer war. Also es gab zum Beispiel die Massive Talks von Florian Jöckel, Massiv Zentral, die hier auch schon zu Gast war. Das Interview habe ich mir zum Beispiel angeschaut zur Vorbereitung heute. Oder es gab vom Journal Frankfurt diese Podiumsdiskussion mit den 8 Kandidaten. Und vielleicht war ich davor einfach nicht sensibel genug oder es war tatsächlich irgendwie ein neues Zeitalter, in dem Politik ganz anders zugänglich und nahbar gemacht wurde. Und man kam natürlich auch nicht drum herum, weil überall in der Stadt halt die Wahlplakate hingen. Mhm. Auf dem Social Media Game warst du auch auf jeden Fall stark vertreten. Und da leiten sich jetzt mehrere Fragen ab. Und erstmal würde ich gerne wissen, so ein Wahlkampf, der wirkt auf mich ein bisschen wie so eine Album-Promo. Das heißt, irgendwann ist Release Day, das ist dann der Wahltag, da kommt dann das Album raus, beziehungsweise dann sind die Wahlen. Und wenn keine Wahlen sind, hat man das Gefühl immer mäßig, dann ist immer, es ist still. Und dann kommt der Wahlkampf und dann geht es so steil nach oben. Es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, bis halt zu dem Event. Und dann ist danach gefühlt wieder ein bisschen mehr Stille. Also kriegst du das überhaupt mit oder bist du komplett im Strudel drinne und lässt dich da einfach treiben? Bist du da vom Design der Plakate mit involviert bis zum Ende? Wie nimmt man so einen Wahlkampf wahr?
Es war ja diesmal nochmal eine ganz besondere Herausforderung, weil in der Regel ist es ja so, du weißt, 1,5 Jahre vorher mindestens, dass ein Wahlkampf ansteht, und bereitest den Wahlkampf vor. Diesmal war das ja alles offen. Du wusstest ja quasi, also du hast quasi innerhalb von einer Woche entscheiden müssen, trittst du an, und innerhalb von 3 Wochen, wenn du so willst, die Kampagne aufstellen müssen. Und deswegen war das, glaube ich, diesmal schon nochmal eine besondere Gegebenheit, dass du vieles einfach hast auch laufen lassen müssen. Ich bin beim Wahlkampf generell so, dass ich schon beispielsweise Plakate oder so, ich will es mir selbst anschauen. Du musst halt immer in der Politik auch aufpassen, dass du nicht nur in deiner Bubble unterwegs bist. Deswegen sind mir auch Rückmeldungen von Leuten außerhalb der Politik, von Freunden, aber die auch jetzt nicht mit der Politik großartig zu tun haben, wichtig. Weil du da, ich finde, da, man darf, egal was man macht, nie nur in seinem eigenen Saft schmoren. Immer, die Kunst ist es, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Und deswegen ist es schon so, dass ich auch gucke, passt es zu mir, bin ich das? Oder versucht mir jemand quasi was aufzustöpseln, was ich überhaupt nicht bin? Und das haben wir diesmal auch gemacht. Und dann haben wir es, also ich muss sagen, wir kamen dann im Laufe der Wochen besser rein und haben dann auch, sage ich mal, den Rhythmus gefunden. Aber das war eher diesmal, ich muss ganz offen sagen, improvisiert, und dann haben wir uns im Laufe der Wochen gefunden. Was gut lief, waren tatsächlich, und das merkt man, es wird immer wichtiger, sind die Social-Media-Kampagnen, weil es einfach gerade junge Menschen teilweise das Ganze nur noch wahrnehmen über Social Media. Das habe ich auch festgestellt, dass junge Leute mich vor allem angesprochen haben. Das finde ich bis heute noch großartig, dass gerade junge Menschen. Und ich finde gerade so Kinder beispielsweise, die Freude von Kindern ist was Ehrliches, Besonderes. Wenn sie dich dann ansprechen und sagen, ey, bist du der Josef oder bist du der Oberbürgermeister? Das hat so, ist so eine ehrliche Freude, und das macht mir wiederum dann Spaß und große Freude. Und gerade bei vielen jungen Leuten war auch die Wahrnehmung, die kennen mich teilweise über Instagram, TikTok und so weiter und so fort. Da merkst du halt, dass das insgesamt wichtiger wird. Und für mich ist es einfach insbesondere bei so Geschichten von Bedeutung, dass es zu mir passt, dass ich das auch bin. Dass ich jetzt nicht quasi affektiv eine Person versuche darzustellen, die ich am Ende nicht bin. Und dieses Nahbare, das genieße ich heute noch, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, weil du als Oberbürgermeister jetzt auch viel öfter angesprochen wirst. Aber auch wenn es mal kritische Punkte gibt, immer verbunden mit dem Wunsch, dass es gut für unsere Stadt läuft, dass das quasi alles gut geht, die Glückwünsche und so weiter und so fort. Und es gibt mir enorm viel Kraft und macht mir Spaß, macht mir Freude, und das ist, glaube ich, als Oberbürgermeister schon nochmal was ganz, ganz Einzigartiges, das erleben zu dürfen, diese Nähe zu den Menschen.
Ich weiß nicht, ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch eine Eigenschaft ist, die du als Oberbürgermeister mitbringst. Ich weiß, als ich dich das erste Mal live gesehen hast, standst du vor meiner Haustür, da war so ein riesengroßes Mike Josef Wahlplakat, und du hast irgendwas gemacht, I don't know, aber hast mich einfach gegrüßt.
Ja.
Habe ich zurückgegrüßt, hallo, guten Nacht, das ist der Typ von dem Plakat, cool. Dann das zweite Mal, wo ich dich live gesehen habe, war das bei einer Diskussion in einem Sportverein. Da ging es um Räume für Jugendliche, und da waren halt auch die Kids am Fenster, ja, und haben sie geklopft, ja. Mike. Ja. Und dann hast du danach gesagt, wenn die noch da sind, gibst du denen ein paar Fotos. Das ist auf jeden Fall für mich hilfreich, quasi da eine Beziehung aufzubauen. Nicht zu denken, das ist irgendein Konstrukt, das sind irgendwelche Personen, sondern das ist eine Person, mit der kann man reden, und die versucht hier was zu machen. Und da habe ich, ich habe keine Vergleichswerte. Ich habe mit den anderen Kandidaten nicht gesprochen, aber dich habe ich mehrfach wahrgenommen. Vielleicht war eure Kampagne so stark, oder ist es tatsächlich auch etwas, was dein Wesen mitbringt? Wie wäre da deine Einschätzung zu?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist sowas, du machst dir ja keine Gedanken und sagst, jetzt bin ich so. Sondern du bist, ist ja ein Charakterzug. Und ich glaube, ich bin schon geprägt natürlich vom Werdegang. Jeder Mensch ist ja ein Stück weit auch das, was er ist, aufgrund der Erfahrungen, die er gemacht hat, und ist von seinem Werdegang, von dem, was er erlebt hat, von dem Lebenslauf, den er hat, geprägt irgendwie. Und mein Werdegang ist nun mal so, dass es für mich nicht selbstverständlich war, diesen Weg gehen zu können, und das aber dann auch zu genießen durch die Begegnungen mit den Menschen. Und ich bin schon immer jemand gewesen, weiß nicht, ich habe ja selbst gekickt, war C-Jugendtrainer, der einfach das direkte Gespräch, die direkte Begegnung sehr genossen hat, weiterhin auch genießt. Das ist natürlich in dem Job nochmal schwieriger, weil du es einfach nicht aufgrund der zeitlichen Möglichkeiten, die du hast, nicht mehr so ausgeprägt machen kannst. Aber da, wo es geht, da mache ich das. Und es gibt mir auch unheimlich viel, weil es einfach ehrliche Rückmeldungen sind. Und nochmal, ich bin der Meinung, das ist auch wichtig, damit man nicht nur in seiner Bubble verharrt. Es gibt ganz, ganz selten gibt es die eine Sicht auf der Welt. Am Ende sind es alles, was wir machen in der Politik, Abwägungsprozesse zwischen unterschiedlichsten Interessen, wo es nur ganz, ganz selten schwarz und weiß gibt. Und diese Grautöne zu sehen und zu treffen, da helfen unheimlich viel die Rückmeldungen der Menschen, die letztendlich aus ihrer eigenen Erfahrung wiederum sagen, hört mal zu, ich sehe das aber so und so, aber ich habe das erlebt. Und deswegen brauche ich das, genieße ich das. Aber umgekehrt war das als Jugendliche oder in meinem Lebenslauf auch immer die Erwartungshaltung, weil ich, wie gesagt, wir kommen aus einfachen Verhältnissen. Für mich waren dann auch diejenigen Politikerinnen, Politiker und andere ein Stück weit auch Menschen, die einen Hoffnung geben sollten, Optimismus versprühen sollten. Und wenn wir das nicht machen, macht es niemand. Deswegen bei allen Herausforderungen, die wir haben, es gibt wirklich viele Herausforderungen, neige ich immer zum Optimismus, nach vorne zu gehen, die Leute mitzunehmen, Perspektiven aufzumachen. Ich finde, mit das Schwierigste ist, wenn Menschen keine Perspektive haben, Perspektivlosigkeit, vor allem diejenigen dann auch die Leistung erbringen und nicht das Gefühl haben, voranzukommen. Das war mir immer wichtig, dass Menschen an mich glauben. Ich hatte immer das Glück, dass, ob es Fußballtrainer waren, Lehrer, Lehrerinnen, die an mich geglaubt haben. Und das hat mir wiederum Kraft gegeben, Sachen zu schaffen, von denen ich vorher nicht geglaubt hätte, sie schaffen zu können. Und das möchte ich eben auch, Hoffnung zu geben zu den Leuten. Ihr könnt alles schaffen, wenn ihr daran glaubt. Und ich glaube auch, jeder bringt seine Neigungen, seine Chancen, seine Interessen mit und hat gewisse Begabungen, die man aber eben auch fördern muss.
Und man braucht auch irgendwie, jetzt wenn ich mich in deine Haut versetze, einmal den Bock drauf und auch das Durchhaltevermögen. Definitiv. Weil an was anderes, was ich mich erinnere bei diesem Talk in dem Vereinshaus, war, dass du gesagt hast, das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Und ich glaube, dass es bei vielen Sachen, die an dich herangetragen wird, so ist, dass es dann quasi eine weitere Stimme in den Topf mit diesem Problem ist und da dann quasi, obwohl es schon wieder eine Wiederholung ist, trotzdem wach zu bleiben, die Leute ernst zu nehmen und zuzuhören und das eben nicht abzutun und zu sagen, ja, ich weiß doch schon, wir versuchen unser Bestes. Geduld.
Geduld, und es ist beides wichtig, weil ich auch schon erlebt habe, dass Sachen zwar immer wieder herangetragen worden sind an uns oder an mich und sie aber erst nach Jahren geklappt haben beispielsweise. Manchmal gibt es ein Zeitfenster und das nutzt du und musst du dann nutzen, um bestimmte Sachen auch voranzubringen, obwohl die Forderung schon jahrelang aufgestellt wurde. Und deswegen ist es wichtig, auch immer wieder auf Sachen aufmerksam zu machen. Und es ist ein Stück weit auch unser Job, sich das Ganze anzuhören. Es ist, glaube ich, einfach nur mal wichtig, weil jetzt auch nach meiner Wahl ist, wie ich finde, und das stimmt mich positiv, ein Stück weit auch die Erwartungshaltung, unsere Stadt, die immer schon selbstbewusst war, die stolz war, jetzt voranzubringen. Ich habe halt, anders als in anderen Bundesländern, hat der Oberbürgermeister in Hessen keine Richtlinie. Also ich kann nicht entscheiden, so machen wir es jetzt. Das ist in Bayern oder Baden-Württemberg anders, weil unsere Gemeindeordnung eine andere ist. Das heißt, ich muss innerhalb der Regierung die Leute zusammenbringen, dafür werben, gucken, dass wir Mehrheiten organisieren und versuchen mit guten Argumenten eben die Mehrheiten für bestimmte Sachen hinter mich zu bringen. Das heißt, es ist viel Kommunikation, das sind viele Gespräche, es ist viel auf die Leute auch zugehen, aber auch deutlich machen, was die Erwartungshaltung von einem ist. Aber das kann eben dazu führen, dass es manchmal etwas länger braucht, als ich mir das auch wünschen würde. Ich bin auch jemand, der teilweise ungeduldig ist und sagt, wir müssen da jetzt machen. Die Leute da draußen verstehen nicht, warum wir es so lange brauchen. Aber es sind eben Abläufe, Verwaltungsabläufe, man braucht Mehrheiten. Und gerade in Konstellationen wie jetzt, wir haben in Frankfurt eine Viererkoalition, das heißt mit vier Koalitionspartnern sich einig werden. Vorher war es meistens so, du hattest eine Zweierkoalition. Da ist es einfacher, sich einig zu werden, als in einer Viererkoalition. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, Sachen immer und wieder immer anzusprechen, weil es gibt dann einen Punkt, da funktionieren sie. Und deswegen glaube ich, es ist richtig, A, zuzuhören und B, auf der anderen Seite, die jungen Kinder, die du angesprochen hattest, die eben kommen und sagen, was passiert denn jetzt mit meinem Sportplatz oder was passiert jetzt mit meinem Spielplatz? Mhm. Spielplätze, da ist jahrelang nichts passiert und jetzt bauen wir sie neu oder sanieren sie.
Wenn wir uns nochmal angucken, wie so das Wahlkampfszenario angeht, und dann geht es auf so einen Peak und danach hat man den Eindruck, es wird leiser, aber dieser Dialog und diese Reminder, die du angesprochen hast, die sind ja wichtig, dass die irgendwie ganzjährig funktionieren. So, dadurch, dass du hier bei Podcast Brudi zu Besuch bist, gibst du den Zuhörenden natürlich die Möglichkeit, mal einen Einblick in quasi den aktuellen Arbeitsstand zu gewähren. Und es gibt auch von der Struktur her unterschiedliche Möglichkeiten, wie man irgendwie unterjährig an die Politik herantreten kann, um seine, Anliegen zu formulieren. Aber wir haben jetzt quasi den Wahlkampf beschritten. Fertig. Wir sind jetzt Oberbürgermeister. Wie sieht dann die eigentliche Arbeit aus? Ein Teil der Arbeit haben wir schon besprochen. Das ist das Repräsentieren und das Gespräche führen und das interne Vermitteln, diese ganze Kommunikationskomponente. Aber was ist jetzt quasi arbeitstechnisch passiert seit Wahl bis jetzt?
Genau, das eine, du hast es angesprochen, ein großer Punkt ist das Repräsentieren. Wir hatten die ersten 3 Wochen 1.300, 1.400 Terminanfragen und mussten das Ganze erstmal abarbeiten. Das Büro musste entsprechend erstmal reinkommen, weil wir auch nicht mit so einer Masse von Terminanfragen gerechnet haben. Mhm. Und das heißt, 1.300, 1.400 Terminanfragen in den ersten Wochen müssen schon an sich abgearbeitet werden und dann auch die Termine wahrnehmen. Das ist der eine Punkt. Dann gibt es natürlich so große Termine wie jetzt der Deutsche Friedenspreis, der jetzt stattfindet mit Salman Rushdie in der Paulskirche. Das sind Termine, da muss der Oberbürgermeister auch da sein. Du hast die Frage der Zusammenarbeit mit der Koalition moderieren, aber auch klar sagen, was sind inhaltliche Schwerpunkte, die du dir vorstellst, und die basieren ein Stück weit auch auf meinem Wahlkampf. Das mit den städtischen Bühnen, dass wir da eine Standortentscheidung haben, weil ich finde, bei den städtischen Bühnen geht es auch darum, wie gehen wir mit unserer Kultur um, wie stehen wir zu unserer Kultur. Das sind 1.200 Beschäftigte, die brauchen eine Perspektive, wir diskutieren das seit 15 Jahren, da braucht es endlich mal eine Entscheidung. Wir sind jetzt dabei, den Doppelhaushalt zu verabschieden. Ich habe immer gesagt, ich will 1 Milliarde Euro zusätzlich für Schulen und Kitas. Das diskutieren wir momentan und ich will, dass das im Haushalt sich widerspiegelt. Der Haushalt soll in den nächsten Monaten verabschiedet werden. Damit verbunden habe ich immer gesagt, wir brauchen eine Sanierungsgesellschaft, um schneller zu werden, gerade bei den Schulsanierungen. Da wird die Bildungsdezernentin bis Anfang nächsten Jahres einen Vorschlag machen, den wir dann verabschieden wollen. Ein großes Thema ist sicherlich das Bahnhofsviertel. Mhm. Da geht es mir um 2 Punkte. Ich glaube, beim Bahnhofsviertel sind 2 Sachen wichtig. Einmal die Hilfsfunktion, die wir als Stadt haben, für diejenigen, die Hilfe brauchen, die einfach krank sind, die Drogenprobleme haben. Da haben wir die Hilfsfunktion beziehungsweise auch die Arbeit ausgeweitet, dafür 5 Millionen Euro eingestellt. Aber wir haben auch eine Schutzfunktion gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern. Und deswegen bin ich beim Bahnhofsviertel schon auch für eine Waffenverbotszone, weil die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in einer Stadt das A und O ist. Sicherheit und Sauberkeit ist etwas, was ein Stück weit auch für eine Stadt steht oder nicht für eine Stadt steht. Und ich will nicht, dass das Bahnhofsviertel nur mit Sicherheitsproblemen und Sauberkeitsproblemen wahrgenommen wird. Deswegen bin ich der Meinung, brauchen wir eine Waffenverbotszone. Ich bin generell für schärfere Waffengesetze. Ich bin auch dafür, dass mehr Polizei vor Ort ist. Das ist der größte Schutz. Und wir müssen aber gleichzeitig deutlich machen, dass momentan vieles von dem, was wir im Bahnhofsviertel leisten, auch an Hilfsleistungen, teilweise fast für die ganze Region oder ganz Süddeutschland gemacht wird, weil viele andere Kommunen sowas gar nicht anbieten. Und deswegen werde ich auch ganz deutlich jetzt bei einer neuen Landesregierung machen, dass wir weitere Hilfseinrichtungen brauchen, über Frankfurt hinaus, und Frankfurt hier nicht alleine gelassen werden kann. Deswegen brauchen wir beides, Hilfsfunktion und die Schutzfunktion, damit die Menschen übers Bahnhofsviertel gehen können, ohne Angst davor zu haben, angegriffen zu werden. Das ist das höchste Gut, was der Staat gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern deutlich machen muss.
Und ein weiterer Punkt, den du angesprochen hast, dass es halt eben nicht nur städtisch gesehen wird, sondern auch regional. Also Frankfurt ist ja Einzugsgebiet, ist das Zentrum quasi.
Das war im Übrigen schon in den 90er so, als wir das große Problem hatten damals mit Heroin noch und der Taunusanlage, wo die Stadt Frankfurt auch gesagt hat, der Frankfurter Weg war immer beides. Hilfeleistung, aber auch ein Stück weit deutlich machen, dass wir mit den Mitteln des Rechtsstaates repressiv gegenüber denen vorgehen, die versuchen, uns auf der Nase rumzutanzen, also Dealer und so weiter und so fort. Und bei den Hilfsfunktionen war es schon auch so, dass wir gesagt haben, wir leisten Hilfe. Aber wir können jetzt nicht, ich sag's mal etwas zugespitzt, die Probleme aus ganz Süddeutschland in Frankfurt lösen. Sondern wir brauchen auch hier Unterstützung und da werden wir relativ alleine gelassen. Und das Land, das kommt dann immer und fordert von der Stadt, was wir alles machen müssen, wo ich sage, aber liebes Land Hessen, dann brauchen wir auch weitere Hilfseinrichtungen, unterstützend von Seiten des Landes bei den Menschen, die wirklich auf Hilfe angewiesen sind. Hier kann die Stadt nicht allein gelassen werden, sowohl was die Einrichtung angeht, aber auch nicht finanziell.
Das sind weitere Gespräche, die man führen müssen, die dann quasi noch auf die To-Do-Liste oben drauf kommen.
Das ist so, das ist am Ende die Kommunen. Ich habe neulich mit dem Bürgermeister aus Freiburg geredet, auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Städten. Es häuft sich, dass der Bund, das Land immer mehr Aufgaben in Richtung Kommune weitergeben, ohne dass die Finanzierung auskömmlich ist, ohne dass wir Personal dafür haben und ohne dass wir teilweise die Strukturen dafür zur Verfügung gestellt werden. Und es wird so auf Dauer nicht funktionieren. Hier werden die Kommunen ganz oft alleine gelassen.
Von den Punkten, die du angesprochen hast, würde ich gerne auf zwei eingehen. Das eine wären die 1 Milliarde für Bildung und das andere wäre Oper-Schauspielhaus. Aber gibt es in der Zeit, in der du jetzt im Amt bist, schon Entscheidungen, die du wirklich treffen konntest, auf die du vielleicht auch stolz bist?
Ich bin wirklich froh darum, dass wir bei den Bühnen, bei den städtischen Bühnen, jetzt eine Einigung mit der Hessischen Landesbank haben, mit der Sparkasse, dass wir über die Kulturmeile reden können. Das heißt, über ein Grundstück, das momentan bei der Sparkasse liegt. Weil ich glaube, dass es auch mit die beste Lösung ist, weil wir dadurch nicht die Wallanlagen versiegeln müssen. Wir müssen nicht in die Wallanlagen bauen. Die Freiflächen bleiben erhalten. Und wir schaffen wirklich, ähnlich wie das Museumsufer, eine neue Kulturmeile. Weil wir dann, wenn das so entstehen würde, vom Jüdischen Museum über die Oper hin zum Schauspiel. Wir haben das MMK als der Pendant da. Wir kriegen das Weltkulturenmuseum jetzt im neuen Hochhaus der Helaba untergebracht, bis hin zur alten Oper. Das heißt, es entsteht nach dem Museumsufer wirklich eine neue Kulturmeile. Und dass wir innerhalb von 2 Monaten die Grundlage geschaffen haben, gemeinsam mit der Helaba und Sparkasse, ist ein Riesenschritt nach vorne. Ich bin froh darum, dass wir innerhalb kürzester Zeit den Energiehilfefonds beschlossen haben. Für Menschen, die sich insbesondere angesichts der letzten schwierigen Jahre die Energiekosten nicht mehr aus eigener Kraft leisten konnten oder leisten können, haben wir einen Energiehilfefonds in Wert von 17 Millionen Euro verabschiedet. Die Sozialdezernentin arbeitet momentan aus, wer da quasi Teil des Sozialfonds bzw. des Energiehilfefonds wird, an wen wir das Geld am Ende auch auszahlen. Aber das soll vor allem auch die Menschen, das soll an die Menschen gehen, die in den letzten Monaten und Jahren trotz Leistung, denen morgens aufgehen, arbeiten, Schwierigkeiten haben, mit ihrer eigenen Leistung, mit dem eigenen Geld, das Leben einigermaßen vernünftig zu gestalten. Das ist eine kleine Unterstützung, um deutlich zu machen, wir haben auch die sozialpolitische Seite im Blick. Die Frage von bezahlbarem Wohnraum wird ganz wesentlich sein. Wir haben ja einen Mietenstopp bei der ABG, dass die ABG in 5 Jahren die Mieten um 5% erhöhen darf. Den wollen wir verlängern. Auch da werden wir und haben Grundlagen geschaffen. Das sind alles Sachen, wo ich sehr froh drum bin und glücklich drum bin, dass wir da schon quasi die Weichen gestellt haben.
Okay, also wenn ich jetzt bei dem Beispiel Kulturmeile bleibe, dann ist das so eine Teilentscheidung, die einfach wichtig ist, damit das Ding weitergehen kann. Aber natürlich sind da noch ganz viele weitere Steps, die zu folgen haben. Und die Frage, die ich mit den 1 Milliarde Bildung hatte, die kann man vielleicht auch mit der, also in dem, was ich im Internet gelesen habe, war 1,3 Milliarde für diese Kulturmeile. Und da gibt es auch 2 Fragen, die ich habe. Einmal die Zahlen an sich, weil die sind für mich so, was ist 1 Milliarde? Keine Ahnung. Kann man da irgendwie eine Geschichte zu erzählen oder das irgendwie aufdröseln, dass man so ein besseres Gespür dafür bekommt? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, wird die Hip-Hop-Kultur einen Platz finden in dieser Kulturmeile? Weil ich habe Angst, dass da quasi riesig Geld rausgeballert wird und so freie Szenen, Jugendszenen, die meiner Meinung nach eben unterrepräsentiert sind und die nicht die Unterstützung bekommen, die sie bekommen sollten, keinen Platz finden. Und da habe ich Angst, dass das zu so einer Disbalance kommt. Weil wenn ich mich frage, ich bin jetzt nicht mehr so jung, aber ich war auch immer ein bisschen jünger und dann waren das Schauspiel oder die Oper, wären jetzt nicht Orte gewesen, zu denen es mich hingezogen hat, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Das heißt, vor allem, wenn ich mir irgendwie vor Augen führe, wie mainstreamig die Hip-Hop-Kultur ist, habe ich das Gefühl, dass die einen Raum dort einnehmen sollte, in was für einer Form auch immer. Kannst du da vielleicht ein bisschen
also nochmal reinzoomen? Zu den Kosten. Die 1 Milliarde für Schulen, das war ja auch immer die Diskussion, warum fordert der 1 Milliarde? Wir haben nach dem Schulentwicklungsplan der Stadt Frankfurt müssen wir in den nächsten Jahren über 20 Schulen neu bauen, viele sanieren. Das wird Geld kosten und ich finde, das ist gut investiertes Geld. Ich finde generell, Investitionen in Bildung sind die besten Zukunftsinvestitionen. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich habe sehr stark profitiert von Bildung, vom Bildungsaufstieg. Und es ist ja so, dass wir quasi das über, ich habe ja gemeint, über meine Amtszeit über 6 Jahre strecken zusätzlich. Das heißt, wir reden über ungefähr 150 Millionen Euro jedes Jahr zusätzlich. Und die brauchen wir insbesondere auch für die Sanierung unserer Schulen. Und damit es auch schneller geht, damit wir das Geld auch tatsächlich nicht nur einstellen, sondern ausgeben, will ich gerne eine Sanierungsgesellschaft gründen, wo wir nicht so lange Phasen brauchen zur Ausschreibung. Momentan haben wir lange Ausschreibungsphasen. Wir verlieren unheimlich viel Zeit allein für die Ausschreibung. Und wenn wir eine stadteigene Gesellschaft haben, dann können wir quasi in die Direktvergabe gehen. Und deswegen gehört das eine mit dem anderen zusammengedacht. Bei der Frage der städtischen Bühnen ist es so, je länger wir warten, desto teurer wird's. Es gibt die Stabsstelle Städtische Bühnen hat berechnet, jedes Jahr, das uns länger kostet, ist eine 8-stellige Summe, die am Ende dazukommt. Und deswegen hätten wir die Entscheidung eigentlich schon gestern treffen müssen. Ist ja auch eine Diskussion, die geht jetzt seit 15 Jahren. Und wir können uns aber als Stadt Frankfurt, wir sind eine Europastadt. Und als Europastadt, als einer der Metropolen Europas, ist es wichtig, dass wir eine gute Oper und ein gutes Schauspiel haben, zumal unsere Oper Frankfurt jetzt mehrere Jahre hintereinander zur Oper des Jahres gekürt worden ist. Und ich glaube, Investitionen in der Kultur, auch in die Oper und das Schauspiel, bringen auch der freien Kulturszene was, weil am Ende die Kulturlandschaft insgesamt gestärkt wird. Als das Museumsufer entstanden ist, das hat auch unheimlich viel Geld gekostet, hat es einen Schub insgesamt für die Kultur gegeben. Und unsere Überlegung ist hier auch, wenn beispielsweise jetzt die Oper neu gebaut wird am Willy-Brandt-Platz, dass wir diese Gebäude anders denken, dass es quasi Begegnungsgebäude werden sollen, die auch tagsüber genutzt werden sollen für unterschiedliche Kultureinrichtungen, für unterschiedliche Möglichkeiten des Zusammenkommens, dass es nicht nur quasi eine Opernbühne geben soll, beziehungsweise eine Aufführung und dann wird das Ganze geschlossen, sondern es soll ein offenes Haus sein. Es soll, wenn du so willst, ein offenes Haus der Kultur für die Kultur werden. Deswegen sind die Konzepte heute auch nochmal ganz anders, als sie noch vor 30, 40, 50 Jahren waren, wenn du sowas baust. Da könnten unterschiedliche kulturelle Nutzungen über die Oper hinaus mit entstehen. Und ich glaube auch, dass es auch eine Riesenmöglichkeit für den öffentlichen Raum ist. Also mit Verlaub, wenn ich mir heute die Seiten der Oper anschaue, der städtischen Bühnen, ich habe schon Schöneres gesehen. Das Wolkenfoyer ist großartig, aber wenn du da entlangläufst, kommt von der Wallanlage und links in Richtung Museumsufer läufst oder rechts davon in Richtung jüdisches Museum, da muss ich sagen, das sind keine schönen Seiten eines Gebäudes. Das Ganze offener zu gestalten, transparenter, mit öffentlicher Nutzung, ob es kulturelle Einrichtungen sind, ob es Gastronomie sind, schafft ja auch eine Riesenmöglichkeit für den öffentlichen Raum rund um den Willy-Brandt-Platz. Und so denken wir das mit. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir auch, und da hat Ina Hartwig als Kulturdezernentin in den letzten Jahren auch viel für gemacht und hat sich auch immer gegen die Kürzungen gewehrt in der freien Szene, weil wir dort auch die freie Szene mit nicht nur denken, sondern unterstützen wollen und auch möchten. Und deswegen gehört beides zusammengedacht. Ich bin grundsätzlich dagegen, freie Kulturszene, die Hochkultur, ich sage jetzt mal immer so gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, Investitionen in die Kultur unserer Stadt sind immer gute Investitionen, weil gerade eine Stadt, die so interkulturell ist, braucht Kultur als Brücke zwischen den Menschen. Und das machen wir.
Vor allen Dingen, wenn das Räume sind, die sowohl von der freien Szene als auch von der Hochkulturszene genutzt werden können, ist das Problem ja gelöst. Ja,
also es geht wirklich um Räume zu schaffen in diesen Gebäuden, die nicht nur abends geöffnet sind, sondern gibt ja auch gute Beispiele europaweit, die einfach rund um die Uhr Anlaufstelle für Begegnungen, für Kultur und für Menschen sind. Und so denken wir das.
Sehr schön. Was sagt dir dein Bauchgefühl? wird da der Spatenstich noch gemacht während deiner Amtszeit?
Frag mich in 3 Jahren nochmal. Also okay, ich sag unter uns, es ist schon eine Menge gewonnen, wenn wir jetzt in den nächsten Monaten eine Standortentscheidung bekommen, weil wir gerne nächstes Jahr in den Wettbewerb, wenn wir einen Architekturwettbewerb, Realisierungswettbewerb hinbekämen in den nächsten Jahren und alles läuft nach Zeitplan, dann bin ich zuversichtlich, ich weiß nicht, ob es der Spatenstich wird, aber dass man wirklich auch greifbar was mitbekommt in der Entwicklung der städtischen Bühnen. Aber es müssen jetzt, Voraussetzungen sind immer die Entscheidungen. Ich glaube, es wurde alles geprüft, jetzt 15 Jahre lang. Also ich glaube, bei der Frage der städtischen Bühnen, kaum ein Bereich wurde so intensiv geprüft wie die Neubauten der städtischen Bühnen, also Schauspiel und Oper. Und deswegen wäre jetzt die erste Entscheidung, den Standort festzumachen. Und alles andere folgt da daraus.
Dann klopfen wir 3 Mal auf das Holz, dass das was wird. Und die Frau Hartwig, die lade ich dann auch gerne mal hier in den Podcast ein. Vielleicht hat sie dann auch noch was Spannendes zu erzählen. Vor kurzem war eine Veranstaltung im Rebstockbad, der Love Family Park. Und du warst dort auch zu Gast. Und im Massive Talk hat der Florian auch den Punkt von so Lärmbelästigung, Lautstärke, was so Veranstaltungen angeht, angesprochen. Und ich erinnere mich daran, dass das mit der Gesetzgebung zu tun hat. Und hat sich in der Zeit irgendwas an diesem Gesetz getan? Darf man bald irgendwie lautere Veranstaltungen machen für länger? Wie hast du da vielleicht irgendwie einen Einblick, wie es mit der Situation ist?
Die Gesetzgebung hat sich nichts geändert. Das ist eine Bundesgesetzgebung. Wir haben mit dem Love Family Park, und jetzt muss ich schon sagen, die Stadt wurde im Vorfeld teilweise sehr massiv kritisiert.
Dafür, dass das
nicht eventuell stattfinden darf. Ich muss sagen, in anderen Städten hat es nicht stattgefunden. Wir haben es realisiert und die Stadt Frankfurt hat das ermöglicht in guter Zusammenarbeit mit dem Veranstalter. Und ich habe mir einfach vor Ort nochmal einen Einblick geben lassen über die Organisation, über den Lärm und wie es mit der Nachbarschaft läuft. Ich finde, es ist immer gut, sich nochmal persönlich vor Ort einen eigenen Eindruck zu machen. War kurz da und habe dann im Nachhinein erfahren, dass es von Seiten der Nachbarschaft, ich glaube, kaum oder gar keine Kritik gab oder negative Rückmeldungen, was für den Organisator spricht. Die haben das prima gemacht. Und wir haben ja, wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten als Stadt so Sachen zu ermöglichen auf Basis der Bundesgesetzgebung. Das ist nicht immer einfach. Manchmal funktioniert's, manchmal nicht, weil schon wenn einer nur klagt aus der Nachbarschaft, wird's schon schwierig. Das war jetzt in dem Fall nicht so. Aber wir bewegen uns auf Basis einer Bundesgesetzgebung, die wir nicht verändern können, die auch nicht verändert wurde. Und ich habe ja schon in der Vergangenheit immer wieder gesagt, auf der einen Seite wollen wir Lebendigkeit, Urbanität, aber beispielsweise wird Freizeitlärm stärker berücksichtigt in den Lärmemissionen als beispielsweise Verkehrslärm. Also höherwertiger ist Freizeitlärm als Verkehrslärm und da müssen wir viel schärfer reingehen, teilweise als Stadt aufgrund der Bundesgesetzgebung. Und ich habe immer wieder auch mit den Bundesministerien geredet, dass sich das eigentlich ändern muss, weil ihr wollt Durchmischung, ihr wollt Urbanität, ihr wollt Lebendigkeit. Das ist aber mit den Emissionsgesetzen, die wir teilweise haben, nicht machbar.
Ja, voll schwierig, weil dann auch, wie kann man das ändern? Also fühlt man sich auch ein Stück weit machtlos im Sinne von, was muss man tun, damit sich da was verändert? Und auch irgendwie so ein Stück weit Unverständnis, warum eine Person dann quasi die ganze Veranstaltung in Gefahr bringen kann, sage ich mal. Es fühlt sich ungerecht an im Sinne von, also wenn wir jetzt, ich nehme jetzt einfach mal den Weihnachtsmarkt als Beispiel, weil ich glaube, dass es da auch diese Diskussion gab und durchaus auch Klagen. So, und für mich ist das unverständlich, wie man in eine Stadt ziehen kann. Eine Stadt ist per Definition ein Ort, wo viele Leute zusammenkommen, wo Austausch ist, wo Halligalli ist, wo Autos rumfahren, wo Veranstaltungen sind, Lokalitäten. Und sich dann zu beschweren, dass es da laut ist, das kriege ich in meinem Kopf irgendwie nicht zusammen. Und dann ist es in meinem Kopf so, okay, eine Person grätscht jetzt komplett in die Freiheit von den Leuten, die gerade dort ihr Leben genießen wollen, rein. Und das fühlt sich irgendwie nicht gut an.
Ja, aber ich glaube, das ist, was gerade richtigerweise gesagt, das ist meine Definition. Mhm. Es gibt halt Leute, die haben eine andere Definition. Und wir bewegen uns halt im rechtlichen Rahmen, dass wir nicht, also wir sind nicht machtlos, zeigt sich ja in dem Family Park, der hat ja stattgefunden. Obwohl viele das uns auch nicht zugetraut haben. Also wir versuchen schon, und es funktioniert ja durchaus auch im Rahmen unserer Möglichkeiten, Sachen zu ermöglichen. Aber wir bewegen uns halt immer auf einer rechtlichen Grundlage, die uns vom Bund vorgegeben ist. Die können wir auch nicht verändern. Und dein Verständnis, hast du ja gerade erklärt, von Stadt ist, es ist nun mal eine Großstadt, die ist lebendig und Menschen kommen zusammen. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben auch Menschen, die eben ihre Definition davon haben und sagen, das ist mir eben jetzt zu laut und das möchte ich nicht. Und wir müssen halt als Stadtpolitik damit umgehen, und das meinte ich vorhin mit Abwägung von Interessen.
Mhm.
Da ist es eben auch nicht so zu sagen, jetzt macht's doch und entscheidet's, sondern manchmal ist es auch klug, dann auch die Gegenseite mitzunehmen, Angebote zu machen, damit es stattfindet, als wenn jemand tatsächlich klar Recht bekommt, dann findet gar nichts mehr statt.
Mhm. Der ist unter Auflagen, genau. Hat er stattgefunden, ne?
Genau.
Hast du dann vor Ort irgendwie das Gefühl, es war zu leise?
Also das fand ich definitiv nicht.
Ne?
Das fand ich nicht. Und ich weiß nicht, was deine Rückmeldungen sind oder wie du das wahrgenommen hast, aber ich muss sagen, nach den ersten Gesprächen vor Ort und hatte danach nochmal nachgefragt, waren ja schon beide Seiten eigentlich zufrieden. Die Organisatoren haben gemeint, es war gut, die Resonanz war gut, die Feier war gut. Wie gesagt, von Seiten der Bürgerschaft gab es keine Klagen und keine größere Kritik. Und wenn das so läuft, dann ist es der bestmögliche Case, den wir uns vorstellen können.
Sehr schön. Wir sind fast durch mit dem Zettel. Wir haben jetzt diese Kultursachen abgefrühstückt, die auch übrigens nicht wirklich dein Kernthema sind. Das denke ich mir dann auch immer so, wenn ich mir durchlese auf der Homepage, okay, ist zuständig für die Bäderbetriebe und den Sportparkstadion und Tourismus so und so Kongress.
Ja, dazu muss ich sagen, ich habe als Oberbürgermeister den Sport mitgenommen. Du hast ja als Oberbürgermeister die Möglichkeiten, Zuständigkeiten zu verteilen. Mhm. Es gibt Oberbürgermeister, die, also gerade in der Stadt Frankfurt, die haben auch keine Zuständigkeit. Aber den Sport habe ich, ich war ja vorher Planungs- und Sportdezernent und habe den Sport bewusst mitgenommen.
Mhm.
Und deswegen bin ich quasi auch, also ich bin Oberbürgermeister und Sportdezernent.
Suchst du dir deine Aufgaben aus?
Sozusagen. Also du bist als Oberbürgermeister für alles zuständig. Und das macht es spannender in der Herausforderung, weil du natürlich Dezernentinnen und Dezernenten hast, die feste Zuständigkeiten haben.
Mhm.
Und als Oberbürgermeister bist du ein Stück weit für alles zuständig. Das heißt, du musst dann immer auch mit denen kommunizieren, sie mitnehmen und sagen, was deine Vorstellungen sind, gucken, was ihre Vorstellungen sind, um einfach gemeinsam einen Weg auszuzeigen und Lösungen zu finden. Von daher, fest zuständig bin ich wirklich für den Sportbereich, weil ich mir den Sport gegeben habe. Und die TCF beispielsweise auch, Tourismus Kongress GmbH. Aber ansonsten bin ich als Oberbürgermeister für alles zuständig. Und muss gucken, dass der Laden am Laufen gehalten wird.
Verrückt, verrückt. Was den Sportbereich angeht, da gab es so einen weiteren Touchpunkt, wo ich dich wieder wahrgenommen habe wegen den EZB-Jungs.
Ja.
Ich glaube, den hast du auch unter die Arme gegriffen und ein paar Sachen ermöglicht.
Genau. Also als Sportdezernent kann ich das und das mache ich auch gerne. Um einfach nochmal die Differenzen zu sagen, als Oberbürgermeister, wenn ich keine festen Zuständigkeiten habe, kann ich quasi sagen, so möchte ich das, kann mahnen, kann versuchen, Lösungen zu finden. Aber es muss dann immer ein Zusammenspiel sein mit der Koalition, mit den Stadträtinnen und Stadträten. Das ist ein bisschen anders als in Bayern, weil in Bayern ist es so, in der Gemeindeordnung, da ist mein Pendant, der Oberbürgermeister Reiter, der entscheidet alle Themen. Also der kann sagen, weiß ich nicht, da streiten sich zwei Stadträtinnen und Stadträte, die sind sich nicht einig, ob, weiß ich nicht, eine Veranstaltung stattfinden soll, jetzt nur als Beispiel. Dann ist es so, er entscheidet es final. Dann ist es auch so. Das ist in Hessen nicht vorgesehen. Also in Hessen, die hessische Gemeindeordnung sieht nicht vor, dass der Oberbürgermeister am Ende final entscheidet, sondern die sagt, du musst mit jedem gucken, dass du deine Mehrheiten organisierst. Bayern oder Baden-Württemberg ist es anders.
Er hat seine,
da kann der Oberbürgermeister am Ende sagen, so möchte ich das jetzt.
Hat sein Für und Wider.
Es hat sein Für und Wider. Man könnte sagen, es ist hier demokratischer.
Mhm.
Ob es effektiver ist, das könnte man an anderer Stelle mal diskutieren.
Ja. auf einen Punkt möchte ich zuletzt noch eingehen und dich fragen, ob das auch Teil deines Aufgabenbereichs ist. Ich bewege mich sehr viel auf der Plattform Instagram unterwegs und dein Instagram-Kanal, der ist auch belebt, sage ich mal. So drei Bilder von Ehrenamtsurkunde bis zu Bürgermeisterbesuch, etc. sind da vorhanden in der Woche. Mhm. Betreust du den selber?
Teils, teils. Ja. Im Großen und Ganzen versuche ich es noch selbst zu machen. Und ansonsten gucke ich mir die Texte an oder wie auch immer. Mhm. Und dann werden die eingestellt. Aber im Großen und Ganzen versuche ich das. Also Stories zum Beispiel und so weiter und so fort, die poste ich in aller Regel. Und wenn nicht, dann sage ich zumindest, hört mal zu, könnt ihr das schnell machen.
Ich hatte auch das Gefühl, dass ich mit dir geschrieben habe, weil ich habe tatsächlich den Weg gewählt, auf Instagram dich anzuschreiben. Dann hast du mich ans Büro verwiesen und dann haben wir das darüber ausgemacht.
Also das ist, wenn ich angeschrieben werde und antworte, dann antworte ich tatsächlich auch selbst.
Mhm.
Also die Antworten kriegst du dann von mir.
Cool.
So Texte und so weiter und so fort, das mache ich dann.
Es gibt so Möglichkeiten wie Podcasts oder so Plattformen wie Instagram, Social Media Kanäle, mit denen man die Möglichkeit hat, halt mit den Leuten direkt, wie wir es jetzt gemacht haben, in den Austausch zu treten. Ist da irgendwas geplant in die Richtung, dass du das vielleicht auch noch mehr machen möchtest? Vielleicht eigene Formate, weil natürlich kannst du jetzt zu Podcast Prodi zu Besuch kommen und deine Geschichte erzählen. Aber es wäre ja theoretisch auch denkbar, dass du ein Format hast, wo du die Leute einlädst oder ein Format, wo Fragen gesammelt werden und du die beantwortest. Gibt es Überlegungen in diese Richtung?
Die gibt es tatsächlich. Wir überlegen uns tatsächlich auch einen Podcast zu machen, auch so ein bisschen, was haben wir eigentlich gemacht die Woche, was läuft momentan, weil ich schon merke, auch die viel Resonanz, viele Fragen, auch so das Interesse, was passiert jetzt eigentlich, was macht er? Und da ist immer quasi die Balance zu finden zwischen dem, was momentan diskutiert wird, ohne beispielsweise Erwartungshaltung zu schauen, zu sagen, das haben wir jetzt so entschieden oder das passiert jetzt, sondern am Ende brauchst du ja für alles Mehrheiten.
Mhm.
Aber gerade auch so Fragen zu klären, was machst du, für was bist du eigentlich zuständig, wie ist diese Entscheidung zustande gekommen, warum passiert hier nichts?
Mhm.
Sind wir gerade dabei, auch ein Format aufzubauen, tatsächlich mit dem eigenen Podcast da auch nochmal stärker zu kommunizieren.
Unterstützen wir euch gerne.
Gerne.
Und ich glaube, es ist auch eine große Herausforderung, weil, wie du es auch schon gut geschildert hast, diese Entscheidungsprozesse eben von vielen Faktoren abhängig sind und die sich über einen langen Zeitraum ziehen. Und du dann tatsächlich, wenn du jetzt mit dem Flo vor der Wahl redest und jetzt mit mir nach der Wahl redest und die Antwort ist dieselbe, oder mehr oder weniger dieselbe, dann liegt das daran, dass das halt der aktuelle Prozess ist, in dem man sich befindet.
Genau.
So, und
also ganz klassisch ist die 1 Milliarde für Schule.
Mhm.
Das haben sie doch im Wahlkampf gesagt, wieso kommt es jetzt nicht? Wir sind gerade in Haushaltsverhandlungen. Ich habe das angemeldet, ich möchte, dass das so kommt. Jetzt gibt's andere, die sagen, das sehen wir ein bisschen anders und jetzt muss ich quasi verhandeln. Und die Fragen sind dann ganz oft, dann entscheiden sie es doch einfach. Und da sage ich immer, das sieht halt die hessische Gemeindeordnung nicht vor. Sondern da muss ich jetzt wirklich Überzeugungsarbeit leisten, weil ich gesagt habe im Wahlkampf, ich stehe dazu, das ist mir wichtig, das ist mein Angebot, dafür bin ich auch gewählt und dafür streite ich mich auch gerne und dafür stehe ich auch ein. Und das mache ich und das sind dann auch die Fragen, wo man erklären kann, wir sind gerade dabei, der Haushalt soll aufgestellt werden und deswegen hoffe ich, dass dann in den nächsten Wochen oder Monaten auch vermeldet werden kann, dass wir die 1 Milliarde für Schulen Kitas beispielsweise haben.
Toi, toi, toi.
Danke.
Ich drück die Daumen. Weiterhin viel Spaß und Erfolg dabei. Wir sind durch. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, irgendwelche Grüße, die du loswerden möchtest?
Ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Es war wirklich eine gute Möglichkeit, einfach so ein bisschen Zwischenresümee nach den ersten Monaten auch zu geben. Das wiederholen wir mal sehr gerne. Und ansonsten schöne Grüße an alle, die zuhören und Grüße ans gesamte Team.
Wunderbar. Vielen Dank, liebe Leute. Das war Podcast Prodi Nummer 57 mit Mike Josef. Mein Name ist Joscha. Die Links zu den Themen findet ihr unten in der Description Box. Sagt uns, wen wir als nächstes einladen sollen. Und wir sind draußen. Ciao.
Podcast Prodi. Podcast Prodi.